90 Minuten FM. Herzlich willkommen zur 42. Episode des Fußballjournals auf 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und der Gast in der heutigen Ausgabe ist Trainer und Sportwissenschaftler Oliver Oberhammer. Oberhammers bekannteste Trainerstation war beim Zweitligisten FAC. Sonst ist der ehemalige Unterhaus-Kicker und Kapitän des österreichischen Beach-Soccer-Nationalteams eher im Fußball-Unterhaus unterwegs gewesen. Ein breiterem Publikum wurde der studierte Sportwissenschaftler den Fans als ORF-Experte bekannt. Der Fußballtrainer nimmt bei 90 Minuten FM zu den Themen Trainerwechsel, von denen wir in letzter Zeit einige gesehen haben, vor allem auch in der zweiten Liga, zur Trainerausbildung und zur Zukunft des Trainerwesens Stellung. Ein sehr interessantes Gespräch, bei dem es auch einiges an Kritik an Funktionären und an der Trainerausbildung gibt. Viel Spaß bei meinem Gespräch mit Oliver Oberhammer. Oliver, schön, dass du dir Zeit nimmst, hier bei uns bei 90 Minuten FM dabei zu sein.
Danke für die Einladung.
Ja, du bist ja studierter Sportwissenschaftler, hast selber auch gekickt, eher im Unterhaus, warst Anfang des letzten Jahrzehnts im Rapid-Nachwuchs als Trainer tätig, dann bei unterklassigen Clubs Reds und dann auch beim FAC kurzzeitig. Und ich glaube, der FAC ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort für unsere Thematik heute, weil wir wollen über das Trainerwesen in Österreich sprechen. Jetzt allein, wenn man die letzten Wochen hernimmt, also gerade der FAC hat den Trainer gestanzt, Lustenau ebenfalls. Die SV Ried hat Baumgartner rausgeworfen, Muslic vom FAC geholt und dann Herauf installiert. Klagenfurt hat überhaupt so ein bisschen den Friedhelm-Funkel-Move gemacht und einen Peter Parkholt geholt. Das macht es natürlich für Trainer wie dich, die jetzt nicht 100 Nationalteamspiele haben wie andere, ein bisschen schwierig. Aber vielleicht zum Einstieg, warum ist das so? Warum greifen die so gerne auf bekannte Namen zurück, wie eben Andi Herauf, Peter Parkholt?
Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass sehr, sehr viele Vereine einfach nicht wissen, wie sie gerne Fußball spielen möchten. Und ihr habt es geschrieben auf 90minuten.at, wenn ich weiß, wie ich Fußball spielen möchte oder wie mein Verein Fußball spielen soll, dann weiß ich auch, welche Art von Trainer ich engagieren kann. Und das ist aus meiner Sicht das ganz große Problem in Österreich.
Welchen Fußball würde man bekommen, würde man Oliver Oberhammer jetzt engagieren?
Den gleichen, den ich beim FAC habe spielen lassen. Also auf Ballbesitz ausgerichtet, aber auch auf offensives Pressing. Das wäre so in ganz groben Zügen jetzt der Ansatz. Wir wollten immer das Spiel bestimmen, außer gegen die Gegner, wo du nicht bestimmen musst, wie zum Beispiel gegen Ried daheim, haben wir 1-0 gewonnen und haben ganz simpel auf Umschaltspiel gesetzt, haben wirklich versucht, einmal kompakt zu stehen und dann unsere Chance im Konter zu suchen. Aber fast alle anderen Spiele haben wir versucht, eben zu dominieren im Ballbesitz, selbst Chancen herauszuspielen, wirklich aktiv das Spiel zu gestalten.
Ja, das sind ja derzeit eigentlich schon angesprochen zwei große Strömungen, die es derzeit gibt. Eben dieses Offensivpressing-Umschaltspiel, das ist das, was die Benchmark Red Bull Salzburg vorlebt, was der LASK auch macht. Und andererseits eben das Positionsspiel, wo beispielsweise der LASK hingehen möchte. Und auch über den Dominik Thalhammer werden wir dann später in seiner ehemaligen Funktion als ÖFB-Trainerausbildner auch sprechen. Aber wenn man jetzt sagt, gut, wir sind im Profifußball unterwegs. Ist es dann nicht auch verständlich, wenn die Entscheider und anderen Entscheidungsträger, Gremien dann sagen, okay, wir müssen jetzt den Trainer wechseln, es haut halt gerade nicht hin, dass die dann sagen, okay, der Herauf, der Parkholt oder wer auch immer, der hatte mal Erfolg, warum sollte der bei uns nicht auch Erfolg haben? Ist das nicht auch irgendwo verständlich?
Natürlich ist es in dem schnelllebigen Geschäft verständlich. Aber ich sage trotzdem, der Trainereffekt ist statistisch, wie wir wissen, in Wahrheit nicht nachweisbar. Und aus meiner Sicht ist zum Beispiel das englische Modell, wo du quasi Manager bist, sprich der Trainer sich selbst die Mannschaft quasi zusammenstellt, das viel bessere Modell, weil du dann eben nicht die Schwierigkeiten hast, der Sportdirektor möchte so spielen, der andere Trainer möchte dann so spielen, der Obmann möchte wieder anders spielen. Und diese Diskrepanzen, die entstehen relativ häufig, habe ich das Gefühl.
Ja, jetzt ist aber, eben, wie gesagt, jetzt bin ich ja Zweitliga-Aufsteiger oder Aufstiegskandidat und sage, okay, jetzt geht es mit Micho nicht, ne, dann schauen wir mal, wer frei ist. dann nehme ich den Backholt. Ja. Und das läuft ja mehr oder weniger relativ gut. Die sind ja wieder in die Spur gekommen. Auch bei Ried, muss man sagen, nach dem verhauten Engagement von Miro Muslic. Der Andi Herauf macht dort mit wahrscheinlich nicht sonderlich nachhaltigen Fußball, was er wahrscheinlich auch selber wissen wird, gerade das Beste draus. Ist es da nicht verständlich, wenn man dann auch situativ das entscheidet? Weil ich meine, kann ja jetzt nicht, wenn ich wieder SKN hergehe und sage, okay, ich möchte die Klasse halten, dann kann ich ja keinen Trainer holen, der mir für die nächsten 3 Jahre das Ganze herrichtet, oder?
Ich steige ab. Ja, das kommt eben auf die Zielsetzung des Vereins an. Wenn es jetzt kurzfristig um den Klassenerhalt geht, okay, überhaupt kein Problem, den Andi Herauf zu engagieren. Beim FAC hat es nicht so gut funktioniert mit seiner Spielweise. Da war er mein Nachfolger. Jetzt bei Ried funktioniert es top. Kann man überhaupt nichts sagen. Machen ohne Zweifel Punkte. Die Frage ist dann, okay, wie schaut es nächste Saison aus? Soll das wieder so weitergehen, wie es jetzt ist? Sprich Abstiegskampf. Oder was sind die Zielsetzungen? Wie schaut der Kader aus? Wie möchte ich nächste Saison Fußball spielen? Möchte ich genauso spielen? Okay, dann bleibt alles gleich.
Wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz bei einem bekannten Namen bleiben, kann das sein, auch aus der Erfahrung heraus, dass dann vielleicht der eine oder andere, ob man sich auch denkt, na gut, wenn wir den holen, dann schaut das auch bei den Sponsoren besser aus. Vielleicht kriegen wir noch wen dazu.
Kann durchaus sein. War, glaube ich, in meinem Fall auch so, dass mehr Sponsoren gekommen sind, wie der Andi Herauf mir nachgefolgt ist beim FAC. Kann durchaus sein, dass das der Fall ist, kann ich aber jetzt nicht wirklich verifizieren oder falsifizieren.
Das heißt aber trotzdem, kurz gesagt, kann man vielleicht doch trotzdem sagen, ein Stöger, ohne ihn jetzt bewerten zu wollen, aber er hat ja offensichtlich auch da jetzt in dieser Saison die sportlichen Ziele verfehlt mit Teilnahme an der Meistergruppe, kann man da sagen, okay, ein Stöger, der kann sich schon mehr erlauben als ein Oberhammer, weil den Stöger, den kennt man, ja, den kann er ja auch herzeigen, oder?
Ja, möglicherweise hat der Peter einen größeren Bonus gehabt, aber bei der Austria, da bin ich eindeutig zu weit weg, um da irgendetwas zu beurteilen. Aber es ist Tatsache, dass die Namen sicher mehr zählen in Österreich als irgendwelche, sage ich jetzt einmal, unbekannteren Personen, die vielleicht aber genauso gut arbeiten oder besser.
Heißt das, dass man vielleicht an um jetzt mal 3 rauszugreifen, die in dieser Saison wieder gegangen wurden, im Muslic, Ibertsberger oder Feldhofer, wo jetzt zumindest Ibertsberger und Feldhofer jetzt auch keine komplett unbekannten Namen sind, sind aber junge heimische Trainer, das heißt, möglicherweise hätte man dann, was weiß ich, an einem Kübauer, Stöger, Herzog, Herer vielleicht noch länger festgehalten, kann das sein?
Als welcher Verein jetzt?
Naja, jetzt in dem Fall als Ried, St. Pölten, WRC.
Das ist eine gute Frage. Es gibt wahrscheinlich in jeder Situation die unterschiedlichsten Gründe, warum der Trainer gewechselt wird. Mhm. Vielleicht war es beim WRC, dass der Feldhofer den Michi Lindl nicht mehr bei sich gehabt hat oder sie unterschiedliche Auffassungen gehabt haben. Das ist von Situation zu Situation komplett unterschiedlich. Also da eine generelle Aussage zu machen, ist sehr schwierig für mich.
Aber es ist ja trotzdem ein bisschen auffällig, wenn man sich jetzt gerade auch wieder auf Bundesliga-Ebene die Trainerbestellungen anschaut. Also Baumgartner scheitert quasi bei Ried, wird dann andernorts geholt. Der Klaus Schmidt, glaube ich, sitzt andauernd am Telefon, bis ihn wer anruft im Halbjahresrhythmus. Also irgendwie hat man so das Gefühl, so in diese Riege da oben vorzustoßen, das traut sich kaum wer. Also, oder kein Verein traut sich drüber, da jetzt wirklich zu sagen, okay, dann hole ich jetzt aber wirklich einmal wen und sage, okay, jetzt machen wir 1,5, 2 Jahre, ziehen wir das durch, so wollen wir spielen, oder?
Ja, das ist das Problem. Du sprichst das genauso an, wie es ist. Es fehlen aus meiner Sicht die Ziele, wie möchte ich gerne Fußball spielen? Und der Trainer muss dann aber auch die Zeit bekommen, natürlich sich das, seine Mannschaft so herzurichten. Ich meine, es ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, ja, aber Man City ist jetzt gerade zum ersten Mal im Champions-League-Finale und haben aber jetzt schon 5, 6 Jahre sehr viel Kohle da hineingebuttert. Aber Guardiola sagt es meiner Ansicht nach ganz richtig, der Verein ist so ein Niveau nicht gewohnt auf solche Zeit. Und auch da braucht es Zeit, bis das funktioniert. Und, was man natürlich nicht vergessen darf, der Komplexität des Fußballs geschuldet, ist auch der Faktor Zufall und Glück natürlich.
Ja, und natürlich auch der finanzielle Fall. Also ich meine, wenn man jetzt sich denkt, der SKN startet den Robert Ibertsberger, glaube ich, ein anerkannter Trainer mit einem längerfristigen Vertrag aus, um ihn dann ein paar Wochen später rauszuhauen. Und das Ergebnis ist halt nach wie vor schlecht. Ja? Also jetzt steht es fast noch schlechter da. Aber wahrscheinlich hat man da dann auch gewechselt und sich gedacht, nee, wir müssen halt in der Bundesliga bleiben, weil jetzt da doch der Unterschied Bundesliga, zweite Liga, das ist halt schon wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, als wenn der Silberberger in Wattens anfängt in der Regionalliga und dann vielleicht in die zweite aufsteigt, oder?
Ja, das ist klar. Also wenn es in der Situation um den Klassenerhalt geht, dann wird alles unternommen, und das ist auch legitim, um diesen Klassenerhalt zu schaffen. Da geht es um Arbeitsplätze, da geht es um viel Kohle. Und da sehe ich das ja noch ein. Aber was ich halt nicht einsehe, ist, dass wenn es eigentlich ganz gut läuft, beziehungsweise, was ich nicht verstehe, ist, dass wenn es ganz gut läuft, das ist ja auch bei Robert Ibertsberger zu Beginn ganz gut gelaufen, da muss man dann eben analysieren, warum es nicht mehr so gut läuft. Vielleicht waren die Ziele falsch gesteckt, vielleicht hat die Mannschaft überperformt, das gibt es ja auch. Das muss man eben analysieren und wirklich ehrlich sagen, okay, für uns sind das und das die Gründe, und dann kann ich natürlich auch argumentieren.
Aber wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, fehlt halt meistens anscheinend so ein bisschen das große Ziel. Also ich mag jetzt nicht die ganze Zeit über einen Verein reden, aber zum Beispiel beim SGN St. Pölten war eigentlich schon relativ klar, dass die sich am Red Bull-Modell orientieren wollen, aber dann im Endeffekt wahrscheinlich ein bisschen die Qualität gefehlt hat. Das heißt, da war vielleicht der Anfangsfehler schon da, dass man gesagt hat, ja, ich würde gerne dieses hohe Pressing spielen, man hat aber vielleicht qualitativ jetzt nicht die Spieler, die das eben über 22 Runden durchbringen, um dann eben in die Meistergruppe zu kommen, oder? Das heißt, der Ansatz muss auch dazu passen zum Verein.
Genau, ganz genau. Das ist der Ansatz, dass der Verein versucht, okay, wir wollen auf die und die Art und Weise Fußball spielen, und zwar jetzt nicht nur heute, morgen, übermorgen, sondern in der nächsten Saison, und sich daran versucht, eine Strategie auszuarbeiten, wie das funktionieren kann, welcher Trainer passt da dazu, welche Spieler brauche ich für diese Art von Fußball.
Vielleicht kannst du uns das ein bisschen illustrieren, wie geht man da ran? Also du hast ja beide Blickwinkel, also jene vom Fußballtrainer und jene aus der Sportwissenschaft. Reicht es da, wenn ich mich 3 Tage im Sommer hinsetze und sage, so ähnlich wie es Sturm gemacht hat, wir wollen uns neu ausrichten und sagen, wir machen jetzt einen 3-Jahres-Plan, und dann ist man nach 3 Tagen fertig und sagt, okay, so wollen wir jetzt spielen, oder wie geht man da ran, dass man das herausfiltert?
Ja, die handelnden Personen, sprich Sportdirektor, Obmann und Trainer, beziehungsweise Trainerstaff, wer auch immer, setzen sich zusammen und arbeiten eben den Plan oder die Strategie aus, wie wollen wir Fußball spielen. War sicher der Christian Ilzer mit dem Andi Schicker gemeinsam dabei und wahrscheinlich noch 1-2 andere Personen. Jetzt haben wir auch wieder Didi Begam da die Gesamtleitung im Nachwuchs übernommen. Der war sich, könnte ich mir vorstellen, dass der auch dabei war. Und da wird eben eine Strategie ausgearbeitet, um für die nächsten 3 Jahre quasi was auf die Beine zu stellen. Und dann geht es darum, okay, wie wollen wir spielen? Wollen wir hochpressen? Wollen wir eher tief stehen? Wollen wir stärkeres Ballbesitzfokus haben? Wollen wir nur auf Umschaltspiel spielen? Wobei in der heutigen Zeit musst du fast sowieso alles im Repertoire haben. Mhm. Weil gegen Stärkere wirst du eben vielleicht einmal auf Umschaltspiel setzen, und gegen Schwächere, wo du sagst, okay, die stellen sich selber hinten rein, wirst du mehr Ballbesitzphasen haben. Also diese ganz klare Unterscheidung, die stimmt ja auch nicht mehr so. Das beste Beispiel ist der LASK für mich, der sehr stark auf Offensivpressing die letzten Jahre gesetzt hat und damit auch erfolgreich war. Und jetzt, wo die Mannschaften selber sagen, okay, da habt ihr den Ball, zeigt einmal, was könnt ihr mit dem Ball, wurde dann eben der Dominik Dahlhammer verpflichtet, um das Positionsspiel hineinzubringen. Ja, und einfacher ist natürlich eher, dass sich auf Konter hinten reinstellen oder kompakt stehen und dann auf Konter spielen, ist meiner Ansicht nach wesentlich einfacher, als selber im Positionsspiel mit Ballbesitz gegen einen Gegner die Torchancen zu kreieren.
Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, das wird ja auch jeder bestätigen. Ich glaube, das ist eine sehr unkritische, ein sehr unkritischer Zugang.
Ja, aus meiner Erfahrung aus der Trainerausbildung ist es nicht jedem klar.
Wieso wird das anders gesehen auch?
Oder wenn ich die Frage stelle in der Trainerausbildung zum Beispiel, was ist einfacher, angreifen oder verteidigen, sagen sehr viele, es ist angreifen einfacher.
Okay.
Stimmt aber nicht, meiner Ansicht nach.
Ja, na, über die Trainerausbildung selber werden wir dann eh auch gleich reden. Jetzt ist ja eigentlich der Chris Ilzer eh auch so ein gutes Beispiel für einen Trainer, der jetzt keine große Karriere gehabt hat und trotzdem da durchgekommen ist, der wahrscheinlich jetzt auch österreichweit kein Riesennetzwerk gehabt hat. Der hat halt mal zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und hat dann den richtigen Step gewählt. Einen vollkommen anderen Ansatz, wenig überraschend, hat jetzt Red Bull gewählt. Also da hat man sich ja den Fans gegenüber mit Jesse Marsch schon ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Der ist ja abgelehnt worden, ziemlich stark. Und jetzt ging es darum, nimmt man eben eine Vereinsikone, eben einen René Aufhäuser, war zumindest im Gespräch gewesen. Und geworden ist es jetzt ein 33-Jähriger, der seine Karriere früh beendet hat, der aber offensichtlich zu ihm Stil passt. Ist das irgendwie so auch ein bisschen die Benchmark dessen, dass man sagt, okay, wir wollen so spielen, wir haben wenn der das umsetzen kann und ob der jetzt, was es sich Klopp, Mourinho oder Jaisler heißt, ist uns egal, wir nehmen ihn, weil der kann das. Also das ist ja ein gutes Beispiel für so eine Philosophie, oder?
Absolut, ja. Gebe ich dir vollkommen recht, also hat jeden überrascht, die Bestellung des Matthias Jaisle. Aber wenn man eben seinen Weg verfolgt hat, war er schon früher im Red Bull Imperium bei Leipzig und auch Co-Trainer vom Zorniger, glaube ich. Mhm. Und der weiß, wie bei Red Bull Fußball gespielt werden soll und ist auch bereit, das umzusetzen. Man muss ja sagen, es passt nicht jeder Trainer zu jedem Verein. Mhm. Und der Matthias Jaisle passt offensichtlich perfekt in dieses Anforderungsprofil, das Red Bull jetzt hat. Und wir werden sehen, ob es funktioniert oder nicht.
Genau, und ich meine, wir haben jetzt eh auch schon den Chris Ilzer angesprochen, eben den Herrn Jaisle eben als jungen Trainer ohne der überragend riesigen Spielerkarriere, also jetzt auch für deutsche Verhältnisse, ja, Das ist immer eine große Frage derzeit. Du selber warst der Beachsoccer-Nationalteam-Kapitän.
Ja, lange ist her, aber da war ich.
Mitte der Nullerjahre. Selber gekickt eher in unterklassigen Vereinen. Da wird dann auch immer die Frage gestellt, und ich denke mir, dass das auch etwas ist, was bei Vereinsverantwortlichen immer die große Frage ist: So, was kann der überhaupt, was hat der erreicht? Reicht da eben so dieser kleine Erfahrungsschatz, den eben du jetzt im Unterhaus, der Chris Ilzer dann durch die Verletzung halt nicht so lang hatte, oder auch ein Jaisle, der auch früher aufhören musste, reicht das im Endeffekt, um dann wirklich ganz umzutrainieren?
Warum sollte es nicht reichen, wenn man sich mit der Materie wirklich tiefergehend beschäftigt?
Ich weiß nicht, also es ist ja, dass
man. Es gibt genug Beispiele, wo es funktioniert hat. Also der Jürgen Klopp hat zweite Bundesliga gespielt, der Mourinho war Übersetzer, hat, glaube ich, dritte Liga gespielt, obwohl der jetzt ja wieder mal einen Verein gefunden hat mit AS Roma, was eh jeden wundert, aber okay. Also warum sollte es nicht funktionieren?
Aber fehlt, also ich meine, ich war ja selber auch kein Profifußballer, war sehr weit davon entfernt, aber fehlt einem dann nicht dann doch jetzt zumindest, wenn wir gesagt haben, Klopp zweite Liga oder wenn man zumindest sagt, okay, man hat jetzt einmal die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht an Lustenauer Stadtderby mitgespielt und da sind halt wirklich tausende Fans trotzdem, um jetzt nicht gleich einmal zu sagen, okay, du brauchst jetzt 100 Bundesliga, 100 Nationalteam-Einsätze, sondern halt zumindest einmal FC Lustenau gegen Austria Lustenau oder Vorwärts Steyr gegen Blau-Weiß das einmal erlebt haben. Braucht man das oder sind das Erfahrungen, die man eben wettmachen kann durch Wissen und die letzten Endes für den Trainerjob gar nicht so entscheidend sind?
Für mich sind sie nicht entscheidend, sage ich ganz ehrlich, aus dem einfachen Grund, weil das Spiel ist in jeder Klasse gleich. Es spielt 11 gegen 11 und es geht darum, mehr Tore zu schießen als der Gegner, in groben Zügen gesagt. Ja. Und es geht darum, anzugreifen, es geht darum, zu verteidigen, wobei man das aus meiner Sicht gar nicht so stark trennen sollte, sondern wenn ich gut angreife, kann ich gleichzeitig auch gut verteidigen und umgekehrt. Aber diese Erfahrung auf allerhöchstem Niveau hilft vielleicht etwas, aber es ist sicher nicht der entscheidende Faktor.
Der entscheidende Faktor ist meistens, ob man mehr Spiele gewinnt als verliert.
Das ist richtig. Manchmal spielt man auch 5 Spiele unentschieden, 5 Spiele gewinnt man und 5 Spiele verliert man von 15.
Aber es ist ja schon noch ein Trend. Also es scheint sich ja trotzdem aufzudröseln. Man hört auch immer wieder, dass eben bei größeren Clubs halt wirklich der Trainer dann so NFL-Trainermäßig halt während des Trainings oben steht, sich bespricht und vielleicht 3 Kommandos reinruft, aber dass dann halt eben es diese Spartentrainer gibt, wie es beim LASK sehr öffentlich kommuniziert wird. Also ich kann mir jetzt auch bei bestem Willen nicht vorstellen, dass der Peter Stöger dann irgendwelche Aufwärmübungen ansagt und Hütterl aufstellt. Also und dadurch, dass manche Trainer halt jetzt auch wirklich jünger werden und teilweise Sportwissenschaften studiert haben oder halt die normale Trainerausbildung gemacht haben, wird das immer differenzierter, dieser Trainerjob, dass ich das fast schon gar nicht mehr alles irgendwann aufholen kann, was ich wissen muss über dieses Spiel, was Daten betrifft, was Spielformen betrifft?
Das Entscheidende ist, glaube ich, für einen Cheftrainer, dass er von überall was wissen muss. Von überall, aus jedem Bereich. Egal, ob es jetzt Psychologie oder Taktik, also Taktik natürlich ein bisschen mehr wahrscheinlich als Cheftrainer, aber aus jedem Bereich, Fitnesstraining, Fußballfitnesstraining, Techniktraining, Taktiktraining, Psychologie, Mentaltraining, dass er aus jedem Bereich auf jeden Fall Wissen benötigt. Und dann in jedem Bereich aber sich Spezialisten holt, die das umsetzen, wie er das gerne haben möchte. Und das ist, glaube ich, der Weg, wo es hingeht. Und ja, LASK hat es jetzt schon probiert mit Standardsituationen, eigener Trainer und eigener Trainer für Offensiv und eigener Trainer für Defensiv. Da Offensiv-Defensiv, habe ich schon gesagt, bin ich jetzt nicht so überzeugt davon, dass man das trennen sollte, so strikt, weil es aus meiner Sicht der Komplexität des Fußballs geschuldet ist, dass das zusammengehört und immer gemeinsam betrachtet werden sollte. Mhm. Aber natürlich gibt es immer mehr Spezialisten für die Videoanalyse, für Mentaltraining. Und der Cheftrainer muss aber erstens den Überblick haben und zweitens von jedem Bereich muss er zumindest ein leicht tiefer gehendes Grundwissen haben.
Aber das bestätigt ja eigentlich die Annahme, dass je früher ich als Trainer anfange, desto besser ist es. Weil wenn ich jetzt kick bis 35, habe ich vielleicht sehr viel Ahnung, wahnsinnig viel Erfahrung. Aber alles andere rundherum müsste ich mir dann eigentlich eher zahm suchen. Also da brauche ich dann halt wirklich entweder einen Club, wo ich dieses Trainerteam habe. Weil wenn ich jetzt, bin ja so alt wie der Andi Ulmer und der Michi Lindl, wenn ich dann so lange gekickt habe, muss ich das ja auch irgendwann mal aufholen. Weil ich werde ja jetzt, wenn ich bis 35 alle 3 Tage spiele, werde ich ja wahrscheinlich jetzt keine Zeit haben, mir Expertise in der Gegneranalyse und vielleicht als Offensivspieler mir anzuschauen, wie ist eine Viererkette aufgebaut. Das heißt, eigentlich ist es ja ein Vorteil, wenn man früher anfängt zu trainieren, oder?
Ich sage mal, für die, die jetzt nicht auf Top-Niveau gespielt haben, ist es sicher ein Vorteil. Ja? Wenn du auf Top-Niveau gespielt hast, bekommst du da an und für sich schon viel mit, was du später brauchen kannst. Trotzdem ist es ein Unterschied, ob du Trainer oder Spieler bist. Weil als Spieler bist du eigentlich unter Anführungszeichen jetzt Befehlsempfänger. Mhm. Ja, viele Trainer sagen, okay, so und so machen wir es. Ganz wenige, glaube ich, beziehen die Mannschaft mit ein in ihre Planungen. Ja, also da gibt es natürlich, sage ich jetzt einmal, vieles aufzuholen, was das Erklären und das Unterrichten betrifft für die Ex-Profis, sage ich einmal, die auf hohem Niveau gespielt haben, weil es ist eben komplett was anderes, ob ich das selber mache als Spieler oder ob ich es dann erklären muss beziehungsweise vorzeigen kann und soll, wie das ausschauen soll, das Ganze, weil durch die Komplexität des Fußballs natürlich immer sämtliche Mannschaftsteile auch ineinander greifen müssen.
Ja, wenn es jetzt geht vom Spieler zum Trainer oder vom Trainer zum Trainer in den Ausbildungskursen, hat es jetzt eine Umstellung gegeben, dass eben die Profi-Erfahrung nicht mehr so viel wiegt, um in die entsprechenden Kurse reinzukommen. Es ist jedes Jahr ein ziemliches Aufheben, wer da eigentlich alle reinkommt, weil die Plätze sind ja begrenzt, vor allem für die Pro-Lizenz. Ist das aus deiner Sicht jetzt gut genug aufgestellt, dass eben einerseits jene, die als Spieler das machen wollen und andererseits jene, die eben vielleicht eher unterklassig trainiert haben und schon früher Trainer waren. Ist das jetzt durchlässig genug mit der letzten Reform?
Puh, ja, das ist ein spezielles Thema, für speziell auch für meine Person. Also ganz kurz, so wie es vorher war, wie der Willi Ruttensteiner noch Sportdirektor war, sind eindeutig die Ex-Profis bevorzugt worden mit mehr Punkten dafür und dafür und so weiter. Es wurde jetzt dann ein vom Prinzip her meiner Ansicht nach guter Schritt gesetzt, dass das eben nicht mehr so stark gewichtet wurde. Und ja, aber es wurde jetzt eben stattdessen ein Assessment-Verfahren aufgesetzt für die Trainer, die gerne in der Pro-Lizenz sein möchten oder dabei sein wollen. Und nicht zuletzt wurden auch die Preise sehr stark angehoben, also von 3.500 Euro auf 6.000 Euro, die Pro-Lizenz jetzt in Österreich kostet. Ich war ja selber bei dem Assessment-Verfahren dabei und muss leider von meiner Person sagen, dass ich zum vierten Mal nicht genommen worden bin. Und es hat zwar nachher ein Gespräch gegeben, wo man mir versucht hat zu erklären, warum ich nicht genommen wurde, aber verstanden habe ich es immer noch nicht. Du bekommst wieder Punkte für das, was du dort in dem Assessment Center von dir gibst. Und ja, es ist aber einfach nicht nachvollziehbar, wofür du deine Punkte bekommst, wenn du das sagst oder wenn du das sagst. Das ist alles sehr, sehr schwammig für meine Begriffe gewesen. Und deswegen finde ich es jetzt eigentlich fast noch schlechter als vorher.
Ja, es hört sich auch für mich etwas komisch an. Also es ist ganz gut, dass es nicht mehr automatisch Punkte gibt, warum man wo spielt oder wenn man so und so viele Spiele hat. Aber ein Assessment Center wahrscheinlich vor einer Kommission oder vor mehreren Leuten, die das dann letzten Endes bewerten, nehme ich an, wird das sein. Das öffnet natürlich, jetzt kritisch hinterfragt, natürlich erst recht wieder einer gewissen Vorhandelwirtschaft Tür und Tor, weil wenn sie mein Präsident gut mit diesem Gremium versteht, ja, dann kommt man vielleicht da schneller in diesen Pro-Lizenzkurs, oder?
Ja, ich kann nur von dem sagen, wo ich jetzt dabei war. Und ja, es war so, dass eben dieses Assessment Center aus drei Stationen bestanden hat. Eine Psychologiestation, wo der Herr Dr. Günther Amesberger von der Uni Salzburg dabei saß. Dann noch eine Station mit dem Thomas Eidler und eine dritte Station mit dem Dominik Thalhammer. Und der einzig positive oder für mich einzig positive Punkt: okay, es wird über Fußball gesprochen, das ist schon mal was Tolles, aber es geht um verschiedenste Situationen. Ja, Beispiel, du spielst gegen Semifinale Europa League, die gegnerische Mannschaft spielt in dem und dem, in der und der Formation oder Grundordnung. Wie würdest du dagegen spielen in den ersten 20 Minuten oder in den letzten 20 Minuten? Das kann man sich sogar aussuchen. Das wäre ein Beispiel von diesem Assessment Center.
Das ist auch ein sehr naheliegendes Beispiel, weil österreichische Fußballmannschaften sind ja mit hoher Regelmäßigkeit in Europa League Halbfinale vertreten, oder?
Egal. Ja. Soll so sein, ist in Ordnung, weil es geht um die Pro-Lizenz, soll auf höchstem Niveau sein. Okay. Nur, wenn der eine Trainer dann vorschlägt, okay, ich mache jetzt Hausnummer 1-3-5-2 gegen diese Idee des Gegners und der nächste Trainer sagt, na, ich mache lieber ein 4-4-2 und der nächste Trainer sagt wieder, ich mache ein 4-3-3 dagegen, gegen diese Strategie oder ich spiele mit einrückenden Außenverteidigern oder was auch immer. Wer will beurteilen, was das Beste ist in dieser fiktiven Situation? Mhm. Das kann nur das Spiel selber zeigen und da eine Beurteilung abzugeben, fällt mir, also ich würde es mich nicht trauen, ganz ehrlich, dass ich sage, okay, der Vorschlag ist besser vom Kollegen, der andere ist vielleicht nicht so gut. Man kann es nicht kontrollieren. Es kann nur das Spiel selber zeigen, was dann im Endeffekt erfolgreich oder besser war.
Mhm. Das heißt, um es zusammenzufassen, ja, es wurden jetzt die Profispiele weniger gewichtet, aber man sitzt halt vor einer Kommission und was da dann abläuft, ist möglicherweise noch intransparenter als das vorherige Modell, wo man wenigstens sagen hat können, okay, da hat so und so viele Nationalteamspiele, das heißt, da kommt einer.
Ganz genau.
Jetzt ist so, aber doch. So
kann man das zusammenfassen.
Ja, und man. Ein bisschen was muss ja an unserer Trainerausbildung schon noch dran sein, weil sonst würden dann trotzdem nicht so viele Leute, einerseits Österreicher, eben wie ein Hütter, Glasner, gut, Hasenhüttl war jetzt, glaube ich, wenig in Österreich unterwegs, bis gar nicht, aber dann hätten wir nicht so viele erfolgreiche Trainer und hätten auch nicht so viele Trainer, die von Österreich aus gut performen, sei es jetzt natürlich das, was Red Bull Salzburg macht, aber man muss mal auch ganz ehrlich sagen, dass du musst halt auch erstmal als Rapid mit einem Didi Kübauer in eine Gruppenphase der Europa League kommen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das ein Spaziergang ist. Das heißt, ist diese Trainerausbildung so gut, wie es vielleicht objektiv aussieht? Ist die international sehr gut vergleichbar? Du warst ja selber auch im Ausland hospitieren, beispielsweise in den Niederlanden. Ja, oder hinkt man danach? Ist das ein Zufall, dass halt der Hütter und der Glasner gerade gut sind?
Nein, das ist absolut kein Zufall. Also wo die trainiert haben, waren sie erfolgreich. Also sowohl der Adi Hütter als auch der Oliver Glasner. Und das sind meiner Ansicht nach Top-Trainer, auch wenn es vielleicht nicht meine Art von Fußball ist, aber es sind Top-Trainer. Und ich sage nicht, dass die Ausbildung bei uns schlecht ist. Ich sage nur, dass das Aufnahmeverfahren nicht nachvollziehbar ist. Die Ausbildung selber wird ja von bis zur B-Lizenz von den Landesverbänden organisiert und ab der A-Lizenz kommt dann der ÖFB dazu, bei der A-Lizenz und bei der Profilizenz. Und das ist jetzt auch neu, weil wie ich noch A-Lizenz gemacht habe, war B-Lizenz auch noch ÖFB, aber das ist schon länger her, brauchen wir nicht drüber sprechen. Die Ausbildung selber, glaube ich, dass das gut ist, das top ist. Also das Feedback, das ich von den Kollegen habe, die letztes Mal dabei waren und auch diesmal dabei sind, die sind alle durchwegs positiv über die Inhalte und über die Vermittlung. Also ich glaube, dass die Ausbildung wirklich okay, gut ist, vielleicht nicht top-Niveau, aber es ist wirklich okay und gut. Wie gesagt, das, was zu kritisieren ist, ist für mich die Auswahl und das Aufnahmeverfahren.
Okay, dann wagen wir vielleicht noch einen Blick in die Zukunft. Weil wir jetzt gerade über Seilschaften oder Freundeswirtschaft hatten wir jetzt jedes Mal dabei, kam vielleicht auch bei der Nationalteamchefbestellung hinzu, das ist ja auch war ja sehr transparent gestaltet vom ÖFB-Sportdirektor, glaube ich, sehr transparent zur Überraschung aller, als er damals bei der Pressekonferenz aufgezählt hat, mit wem er alle gesprochen hat. Nichtsdestoweniger, Nationalteam hat sich für die Euro qualifiziert, hat jetzt einen eher bescheidenen Lehrgang gehabt. Ja, okay, muss man vielleicht auch sagen, ja, hätte man durchwechseln sollen, aber die Spieler, die jetzt für Österreich spielen, sind ja seit Monaten im Dauereinsatz alle drei Tage. Das heißt, sie spielen bei guten Clubs. Österreichs Liga ist gut unterwegs. Wir sind nächstes Jahr Zehnter in der Fünfjahreswertung, matchen uns mit dem doppelt so großen Holland mehr oder weniger und auch mit Belgien mit einer Wahnsinnstradition, die auch im Nationalteam sehr gut sind. Ja, und immer wieder sind da eben diese Seilschaften, dieses Verbandswesen, das wir jetzt auch in der Diskussion um den Amateurfußball auch kennengelernt haben. Inwiefern könnte es eigentlich noch besser rennen, hätte man nicht diese Seilschaften, Verhaberungen, Freundelwirtschaften damit drinnen?
Ja, besser aus meiner Sicht natürlich, viel besser.
Das war jetzt eine Suggestivfrage.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, warum es so stark präsent ist in Österreich. Aber ich kann es echt nicht beurteilen, warum das so ist. Das sind immer dieselben Leute, die dann ihre Leute dort irgendwo unterbringen wollen. Das ist ganz schwierig wegzubekommen irgendwie. Ein positives Beispiel ist für mich zum Beispiel TSV Hartberg. Ich schaue mir immer so alle paar Wochen so die Homepages der verschiedensten Bundesliga-Vereine durch. Und dort ist zum ersten Mal offiziell ein Posten ausgeschrieben, und zwar der des Nachwuchsleiters, des TSV Hartberg. Und das hat mich überrascht, weil wäre bei Rapid unmöglich oder bei der Austria, dass der offiziell auf der Homepage ausgeschrieben wird. Ja, das wird sicher irgendwie intern nachbesetzt oder was auch okay ist, wenn ich meine Leute forciere. Ja, aber dass da mal was wirklich was öffentlich ausgeschrieben ist, hat mich eigentlich verwundert und aber gleichzeitig auch begeistert.
Naja gut, es ist ja jetzt Intransparenz bei Postenbesetzungen ist ja jetzt nichts Fußball Genuines in Österreich. Okay. Ja, also aber wird da generell mehr oder wo müsste man ansetzen, um das aufzubrechen, jetzt sei es auf Verbands- oder sei es auf Vereinsebene, muss man das oder wie soll man das transparenter gestalten? Weil ich muss ja auch einen Trainer auch aufbauen. Also wenn ich jetzt wieder zurückkomme, ich habe einen verdienten Ex-Profi, wir haben in den Niederlanden gesprochen, da Herr De Boer hat, glaube ich, bei der U10 oder weiß Gott was angefangen nach der Karriere, da wird das ja von der Pike auf gelernt und wenn ich den dort installiere und der hat diesen Namen, diese Erfahrung, da will ich ja, dass der nachher zu 14 Uhr, 16 Uhr, 18 kommt, ja. Aber wie kann man diese Seilschaften oder diese Verhaberung noch weiter abbauen? Also wo wäre da der Ansatzpunkt? Also ich kann ja jetzt nicht hergehen und als Red Bull Salzburg, wenn der Jesse Marsch wegwechselt, eine offizielle Stellenausschreibung machen und dann, man sagt ja eh jeder Vereinsverantwortliche, na wenn man einen Trainer rausschmeißt, dann haben wir gleich 50 Initiativen. Tiefbewerbungen.
Genau. Ja. Ja, wo der Ansatzpunkt ist, da fragst du mich wirklich zu viel, Jörg. Ich weiß es echt nicht, wie man das ändern könnte. Es kann nur, glaube ich, gehen darüber, über das Fußballfachwissen der Funktionäre. Das wäre mein Ansatz. Dass man wirklich versucht, da besseres Wissen und bessere Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, dass ich den Verein wieder ein bisschen auf eine höhere Stufe stelle und sage, okay, es wird jetzt nicht der Obmann, der am meisten Zeit hat und der am längsten dabei ist, was ja jetzt in Sportverbänden ist ja oft so, dieses Funktionärswesen ist ja auch sehr umstritten, aber das heißt, dass ich da dann halt auch wirklich Leute habe, die wirklich lang dabei sind und die auch viel wissen und jetzt nicht, wenn wir jetzt so 20 Jahre zurückgehen in die Kartnik, FC Tirol-Ära, dass da irgendwer da ist, der das halt einfach super geil findet, wenn er Fußballpräsident oder Fußballmanager ist, oder?
Ja, da gebe ich dir recht, genau. Das wäre ein guter Ansatz.
Das heißt, wenn man dieses Scheitern, warum scheitern Trainer, ein bisschen zusammenfassen will, bis hier in unser Gespräch, kann man eigentlich sagen, es fehlt oftmals ein großer Plan dahinter, wie der Verein sich überhaupt selbst definieren will, wie er Fußball spielt, und dann kommen möglicherweise durch die Trainerausbildung auch nicht die Besten zum Zug, überhaupt diese A-Lizenz zu machen, sondern vielleicht dann doch die richtigen, wie der Hickersberger vor mittlerweile 13 Jahren gesagt hat. Und ja, im Endeffekt eben auch das ist das Funktionärswesen ebenfalls gefragt, um herauszufiltern, dass es hier um einen Fußballverein geht, dass es eben durchaus auch um Arbeitsplätze geht, dass es um einen Nachwuchs geht, weil das ist ja, glaube ich, etwas, was auch immer sehr oft vergessen wird. Das ist ja, du hast ja nicht nur eine Einsermannschaft, sondern du hast ja eine Nachwuchsmannschaft, Akademiemannschaften, Kinder, du hast Leute, die vielleicht jetzt wegen deinem Fußballclub kicken gehen und wenn es für Mattersburg nicht gereicht hat, bin ich halt ganz schlecht in der Geografie im Burgenland, weil ich wollte jetzt Binkerfeld sagen und weiß nicht einmal, ob das im Burgenland ist, aber dass man einfach sagt, jawohl, nein, aber dass man halt einfach sagt, ja.
Wir haben übrigens einen guten Trainer, Binkerfeld.
Wen haben die als Trainer?
Den Max Senft haben sie. Ehemaliger Videoanalyst bei der Austria und war mit Struber in Burnley, glaube ich.
Ah, sehr fein. Ah ja, genau, der dann, glaube ich, wieder zurück wollte.
Ja, genau.
Ja, wurscht, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen. Genau, und eben auch im Funktionärswesen, dass da mehr Expertise und weniger, Reise nach Jerusalem gespielt wird, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Schau, das stimmt. Ein einfaches Beispiel. Als ich mich beim FAC beworben habe offiziell, bin ich eingeladen worden, habe dort meine Spielphilosophie präsentiert, untermauert mit Videos und wurde dann engagiert.
Ja.
So, dann denkst du dir, okay, der Verein möchte so Fußball spielen, wie ich es dort präsentiert habe. So, dann machst du 20 oder 21 Punkte im Halbjahr, bist an 8. Stelle, musst plötzlich gehen und holst einen anderen Trainer, egal jetzt, wer das ist, der aber das komplette Gegenteil zu dem macht, was du gemacht hast. Ja. So war das. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, warum engagieren die mich, wenn sie dann eigentlich doch nicht wollen, obwohl 8. Platz, 20 Punkte, ist jetzt nicht so schlecht. Wieso kommt jetzt der andere, der dann komplett das Gegenteil macht, fußballerisch, von dem, was du vorher gemacht hast? Ja. Obwohl die Mannschaft für das, was ich machen wollte, zusammengestellt worden würde.
Genau, na, wahrscheinlich eben, weil dann so ein bisschen das Wissen auch eben auf Funktionärsebene vermutlich fehlt. Ne?
Das ist das, was ich gemeint habe.
Also ohne jetzt den FAC da direkt angreifen zu wollen, sondern halt generell. Ja.
Also, gibt es viele Vereine.
Ja, und vielleicht kann man zum Abschluss noch eine, weil wir vorhin über Trainereffekte gesprochen haben, eine Frage beantworten. Warum hat das bei Ried nicht geklappt und dann schon im nächsten Trainerwechsel, und warum hat es beim SKN nicht geklappt? Kann man das von außen sagen?
Also für mich schwierig zu beurteilen, weil ich natürlich weder beim SV Ried dabei war noch beim SKN. Tatsache, also ich glaube, bei Ried ist noch ein bisschen einfacher. Euer Kollege, der Gerald, hat das eh, glaube ich, sehr gut zusammengefasst, dass beim Andi Herauf jetzt wirklich kämpfen, beißen, kratzen, kompakt stehen, Klassenerhalt ist das Wichtigste, stehen eben Arbeitsplätze am Spiel und war jetzt 4 Partien ungeschlagen. Ja, also das hat top funktioniert, kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Beim SKN habe ich, also kann ich echt nichts dazu sagen, warum das so gehandhabt wurde. Da bin ich einfach zu weit weg.
Ja, ja. Aber das heißt, es ist dann abschließend, es geht darum, bei Trainerausbildung, bei Funktionärswesen, bei Trainerbestellungen schlichtweg darum, möglichst viele Unbekannte auszuschalten. Ja? Weil ich glaube, gerade wenn ich jetzt an den SKN denke, ich glaube, da hat der Riegler dann einen Fehler gemacht und nach dem Spiel haben sie den, nach der Niederlage haben sie dann den Ibertsberger rausgehört. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, man muss mit all diesen Maßnahmen, und das ist ja auch das, was ihr Trainer tut, dem Zufallsspiel den Zufall zu nehmen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man erfolgreich ist, dass man das einfach auch auf allen Ebenen drüber einfach umsetzt. Ich meine, es kann nicht mehr schief gehen, aber das muss man machen, oder?
Sehe ich auch so. Auf allen Ebenen, Funktionärsebene, Trainerstaff-Ebene, Spielerebene, versuchen, so gut wie möglich den Zufall auszuschließen.
Und möchtest du das auch bald wieder bei einem Fußballclub machen?
Ja, an und für sich hätte ich schon große Lust dazu. Ich hoffe, dass vielleicht bald wieder mal ein Angebot kommt.
Okay, dann sage ich danke, dass du bei uns zu Gast warst.
Danke auch für die Einladung.
Minuten FM.